Liebe Monika, vielen Dank für deine Einladung zu dir in deine Arbeitsräume in den Münchner Westen. Wir, das sind Carolina Sabia, Leiterin der Künstlernachlässe München, und Gabriele Obermeier, bildende Künstlerin. Wir beide führen hier heute mit dir ein Interview über den künstlerischen Vorlass. Wie lange lebst du schon hier in München?
Ich lebe hier schon seit 50 Jahren. Ich bin mit 16 Jahren alleine nach München gezogen, um hier Kunst zu haben als Leistungskurs. Und seitdem bin ich in München.
50 Jahre, Monika, das ist ja eine stattliche Zahl. Du hast bei Gunther Frutrunk an der Akademie Malerei und Grafik studiert. Magst du uns kurz in Stichworten über deinen beruflichen künstlerischen Werdegang berichten?
Die Entscheidung, bei Gunther Frutrunk zu studieren, war eine ganz bewusste. Da ich mich sehr für Bildsprachen interessiert habe, insbesondere für die ungegenständliche Bildsprache, also konkrete Kunst, war eigentlich Gunther Frutrunk derjenige Lehrer, der mich am meisten interessiert hat. Und zurückblickend fragt man sich natürlich, warum interessiert man sich als junger Mensch für so ein kompliziertes Werk? Und ich glaube, das hat auch mit der Zeit zu tun, dass ich in der Zeit groß wurde mit Eltern, die den Krieg erlebt hatten und man eigentlich damals nicht über reale Bilder und Bilderlebnisse gesprochen hat. Und ich gleichzeitig die Vorstellung hatte, dass es sowas wie eine universale, eine globale Bildsprache gab. Und ich bin groß geworden mit Künstlern wie Gotthard Graupner, mit Mogherlés, Krohnhofen, Gierke. 82, die erste Reise nach New York, wo ich zum ersten Mal begriffen habe, was ungegenständliche Kunst ist, mit Werken der abstrakten Expressionisten. Und in diesem Kontext habe ich versucht zu arbeiten.
Monika, du warst in den 80er, 90er Jahren sehr aktiv und auch sehr erfolgreich, hast viel ausgestellt und du hast ja die strenge Komposition von deinem Lehrer Frutrunk in Verbindung gebracht mit gestischer Malerei. Hast die abstrakte Malerei kombiniert mit anderen Materialien und Bezüge zum Raum und auch zur Architektur hergestellt. Dafür bist du sehr bekannt geworden. Vielleicht magst du zu dieser Periode deines Schaffens noch kurz berichten.
Anfang der 80er Jahre waren die neuen Wilden, Mülheimer Freiheit und so weiter und Vogue. Ungegenständliche Kunst war passé, ja. Was hat mich damals interessiert? Mich hat einfach interessiert, inwieweit kann ich ein Bild der Welt wiedergeben, das ich nicht abbilde? Und das ist ja eigentlich eine philosophische Frage. Und so habe ich über eigentlich fast 4 Jahrzehnte versucht, über ein rechteckiges Format ein Bild zu definieren, was ein Bild ist und was ein Bild kann und welche Sprache es entwickeln kann. Und in der anfänglichen Phase, in den Anfang der 80er Jahre, gab es sehr viele mehrteilige Bilder. Da war mein Interesse sozusagen, einen Dialog aufzubauen, dass ein Bild nichts Abgeschlossenes hat, der Inhalt durch das Nebeneinander entsteht. Und über diese mehrteiligen Arbeit hat sich meine Kunst entwickelt, indem ich mehrere andere Werkmaterialien integriert hatte. In den 90er Jahren sehr viel Stahl, Stahlflächen, Stahlstangen, um die Bilder sozusagen in den Raum zu bringen, in eine räumliche Dimension zu geben. Also von dem reinen Bild weg, sondern Bild als Erlebnisraum. Damals entstanden auch 1995 die erste große Kunst der Bauarbeit für die Münchner Rück. Das ist eine Arbeit, eine über 100 Meter Passage im Untergrund. Da kam das Element des Neonlichtes hinzu, einfach weil Licht gefehlt hat. Und so sind die Dinge eigentlich immer aus einer Werkgruppe aus der anderen herausgewachsen.
2011 gab es dann ja eine radikale Zäsur in deinem Werk. Du hast das Malen in den Hintergrund gestellt und hast eine neue Werkreihe begonnen. 1,30 heißt sie, Archiv 1,30. Wie kam es denn dazu, so mit der Vergangenheit, mit vergangenen Konzepten zu brechen?
Das ist kein einfacher Punkt, so eine Zäsur zu machen. Es ist ja eine große innere Überzeugung da gewesen, zu entscheiden, man möchte was anderes tun. Es ist eine bewusste Zäsur, aber es ist eigentlich kein Bruch. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu erklären, weil meine ungegenständliche Kunst war ja nicht inhaltsfrei. Der gravierende Unterschied ist, dass ich ab 2010 überwältigt war von politischen Ereignissen. Das waren die des arabischen Frühlings und ich habe Ende 2010 angefangen, Fotografien aufzunehmen von Nachrichtenbildern. Ich hatte das schon früher mal gemacht, in den 90er Jahren, aber dann nicht weiter verfolgt. Dieses Mal kam hinzu, dass ich Anfang 2011 eine große Ausstellung mit Rudolf Wachter in Athen hatte. Es war die Hochphase der Finanzkrise in Griechenland und die Leute hatten einfach andere Interessen. Die sind auf die Straße gegangen, es fuhren keine U-Bahn mehr, es gab Bombendrohungen im Hotel und plötzlich war ich in einem Konflikt, eine Ausstellung aufzubauen, die perfekt war als Kunstausstellung und gleichzeitig zu spüren, dass etwas sich bewegt, was mich immer mehr zu berühren beginnt. Ein ganz wichtiger Einschnitt war Mitte 2011, wo ich eine Journalistin in Libanon kennengelernt habe, Susanne Fischer, mit der ich auch innerhalb eines Jahres dann ein Buch realisiert hatte, News, the Televised Revolution, wo wir nochmal auf einer sprachlichen, textlichen, journalistischen Art und Weise in Kombination mit den Bildern Zeitgeschichte dokumentiert haben.
1:30 bedeutet ja auch den Zeitraum 1:30 für die Berichterstattung in Nachrichtensendungen. Dieses Archiv ist ja ein, sag ich mal, ein politisches Archiv von Bildern zum Krieg, zu Gewalt, zu Unterdrückung, zu Menschenrechtsverletzungen.
Rückblickend, jetzt nach 15 Jahren, muss ich sagen, das Werk ist für mich ein sehr, sehr wichtiges geworden. Es ist parallel dazu meine Videoarbeit entstanden, die ohne das Archiv, ohne die Beschäftigung mit diesen Medienbildern auch gar nicht entstanden wären. Ich empfinde, dass ich mit meiner Arbeit in dem Hier und Jetzt stärker verbunden bin.
Das ZKM, Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, ist ja interessiert an diesem Archiv. Und soweit ich jetzt weiß, hast du ja auch berichtet, dass es da Möglichkeiten der Übernahme durch das ZKM gibt. Kannst du uns davon berichten?
Ja, das ZKM hat 2023/24 mit mir einen Vertrag geschlossen, dass sie sozusagen die digitale Sicherung des Archivs übernehmen, was für mich interessant ist, zum einen, weil damit die Daten gesichert werden und zum anderen ist es ja auch eine Wertschätzung einer Arbeit, die ja auf dem Kunstmarkt im Prinzip nicht so handelbar ist. Das ist vielleicht ein großer Glücksfall, weil es mir auch Freiheit gibt, dieses Werk weiterzumachen.
Habe ich dich richtig verstanden? Das ZKM hat jetzt deine Bilder aus dem Archiv 1:30 rückwirkend übernommen, von 2011 bis jetzt.
Das Archiv beginnt bei 2011 bis heute und ist ein fortlaufendes Archiv. Es ist ein Langzeitprojekt. Mein Archiv, das beinhaltet die Medienbilder, die ich aufnehme. Es beinhaltet die Überarbeitungen. Das ist meine künstlerische Arbeit. Und dann beinhaltet es auch noch den journalistischen Kontext. Und all diese Daten sind mittlerweile in einer Datenbank. Und diese Datenbank sichert das ZKM. Im Moment sind wir dabei, dass wir meine Datenbank öffnen über die ZKM-Webseite. Und alle Künstler, Künstlerinnen, die mit Daten zu tun haben, wissen, wie fragil Daten sind und wie schnell man Daten verliert. Und das ist natürlich für eine Archivarbeit wahnsinnig wichtig, dass man immer sichere Daten hat. Also nicht nur über verschiedene Festplatten, sondern jetzt auch, dass sie zum Beispiel an einem anderen Ort gesichert werden können.
Damit ist es einfach auch gewährleistet, dass die Daten immer wieder auf neue Systeme überspielt werden, was man als Einzelperson eben gar nicht leisten kann. Wir haben jetzt, Monika, über die Sicherung deines aktuellen Werks gesprochen. Wie sieht es denn mit dem malerischen Werk aus, dem Frühwerk? Was hast du da unternommen im Hinblick auf die Sicherung?
Das ist eine ganz schwierige Frage, wenn man so ein umfangreiches Werk hat. Was ich aktuell versuche, ist, Museen anzufragen, die bereits Werke in der Sammlung haben, ob sie weitere Werke als Schenkung haben möchten.
Im Vorgespräch hast du berichtet von dem neuen Museum in Freiburg. Was hast du konkret geschenkt und wie ist der Schenkungsprozess vonstatten gegangen?
dem Museum für moderne Kunst in Freiburg bin ich sehr verbunden. Es gab in den 90er Jahren eine große Ausstellung. Daraus ist auch eine Arbeit, eine Stahlarbeit in der Museumssammlung verblieben. Ich hatte dem Museum zwei Werke angeboten, die auch in den Kontext der älteren Arbeit passen, sozusagen eine Erweiterung sind und auch Sinn machen innerhalb der Sammlung. Und dann ist das Prozedere einfach so, man bietet es an und hofft, dass das Museum das auch möchte. In diesem Fall war es so, dass sie gerne die Arbeiten wollten. Aber es ist nicht so einfach. Es kann nicht einfach eine Museumsdirektorin oder eine Kuratorin entscheiden, dass ein Werk jetzt in die Sammlung geht. Jedes Museum der Stadt Freiburg musste dieser Schenkung zustimmen. Also das sind keine alleinigen, solitären Entscheidungen, die ein Museum trifft, sondern es hat einen größeren Kontext. Und in dem Fall war es so, dass alle zugestimmt haben und die Werke mittlerweile in Freiburg sind.
Aber es ist ja nicht bloß für die künstlerischen Institutionen eine Prozedur, eine Schenkung anzunehmen, sondern es ist auch für dich als Künstlerin eine Prozedur, weil mit einer Schenkung Vermögen aus deinem künstlerischen Betrieb an eine öffentliche Einrichtung geht. Und da gibt es ja die Schwierigkeit der Umsatzsteuer von 7%, die du ans Finanzamt abführen musst. Wie bist du damit umgegangen?
Tja, da muss man sich entscheiden. Also das ist nicht ganz einfach, denn man schenkt erstmal ein Werk und denkt damit, das ist ein Quabene. Jeder freut sich. Aber das ist nicht so. Denn eine Schenkung, wie du sagst, ist umsatzsteuerpflichtig und ich habe dann die Umsatzsteuer zu zahlen. Und dann kann ich das eigentlich nur für mich entscheiden, ist es mir das wert oder ist es mir nicht das wert.
Aber das heißt ja praktisch, wenn du eine Arbeit ans Museum schenkst, dass es nicht bloß Kontakte erfordert und arbeits- und zeitaufwendig ist, also die ganze Prozedur abzuwickeln, sondern dass es auch mit Kosten für die Künstlerin dann verbunden ist, oder?
Ja, so ist es. So ist es. Und da darf man sich gar nichts vormachen. Man kann nicht einfach Werke verschenken.
Das ist eine wichtige Information für all diejenigen Künstler und Künstlerinnen, die sowas vorhaben, dass sie mit diesen Kosten zu rechnen haben.
Also das ganze Prozedere der Schenkung ist eigentlich nicht so ganz einfach, denn es muss ja Interesse da sein. Und wir wissen ja, dass die Museen, die Depots alle voll sind und das Werk muss ja auch gepflegt werden innerhalb der Sammlung.
Es ist dir ja auch noch gelungen, im Kulturspeicher in Würzburg noch was unterzubringen, auch eine Schenkung, oder?
Ja, das freut mich sehr. Der Kulturspeicher in Würzburg, die haben zwei Früharbeiten. Sie bekommen jetzt meinerseits eine Schenkung von einer Arbeit. Das ist eine Arbeit, die heißt Station, 2003 entstanden. Und eine der frühen Nähbilder, die jetzt in die Sammlung geht.
Monika, du hast dich entschieden, deinen Vorlass zu bilden. Mich würde interessieren, gab es einen konkreten Anlass, ein Schlüsselerlebnis, dass du gedacht hast, du müsstest dich jetzt tatsächlich um das kümmern?
Es gab ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Telefongespräch mit einem lieben Freund, einem Künstlerkollegen. Er ist Mitte 80 und kümmert sich sehr um seinen Vorlass. Und er erzählt mir, dass er vorher noch auf einer Leiter stand und versucht hat, zwei Kartons aus dem hohen Regal rauszuziehen und dass es ihm sehr schwer gefallen ist. Und in dem Moment dachte ich, nein, diese Situation möchte ich für mich nicht haben, dass ich mit Mitte 80 auf einer Leiter stehe, wackelig und vielleicht darunter fall, um meine Arbeiten zu sortieren. Und das hat mir eigentlich wieder deutlich gemacht, dass es notwendig wäre, wenn ich es relativ frühzeitig machen sollte. Und dieses Schlüsselereignis wird von anderen parallelen Ereignissen begleitet, die einem darauf hinweisen, dass man sein Werk ordnen sollte, wenn man es nicht einfach so hinterlassen möchte, so unkommentiert, unsortiert, unbeschriftet, was auch immer.
Hast du denn Kontakt zu anderen Künstlerinnen und Künstlern oder beobachtest du, dass Frauen oder Männer das unterschiedlich stark für sich selber wahrnehmen, einen Vorlass zu bilden?
Ich glaube, das ist aktuell ein Thema und da diskutiert man natürlich schon, was machst du mit deinem Werk? Ich glaube, es gibt nicht diesen einen Weg, wie man seinen Vorlass regelt, sondern es hängt davon ab, was das Umfeld ist, was die Kontakte sind, was die Sammler sind, was die Museumskontakte sind, zu Institutionen, zu familiären Verhältnissen? Gibt es Kinder, die das Werk übernehmen wollen, die die Zeit aufbringen wollen, vor allem das zu pflegen? Denn das ist ein Aspekt, der mich sehr beschäftigt. Ich habe von Freunden erfahren, die Künstler Nachlässe von ihren Eltern übernommen haben, die eigentlich nur darüber stöhnen, was es heißt, was für ein Zeitaufwand und Energieaufwand es bedeutet, so einem Werk gerecht zu werden, wenn man das überhaupt kann.
Du hast ja sehr viel schon gemacht, bist auch jemand, der aktiv sich in der Situation verhält. Gäbe es denn auch etwas, was dich unterstützen könnte? Was könntest du brauchen, um gut weiter vorwärts zu kommen?
Ja, so ein Vorlass verwaltet sich ja nicht alleine. Das ist ein großes Konvolut, das erst einmal erfasst werden muss, dokumentiert werden muss. Das braucht unheimlich viel Zeit, meine Zeit und auch Manpower von anderen. Ich denke, dass ich allein das fast nicht bewältigen kann. Ich habe teilweise ein bisschen angefangen und es erschlägt mich schier. Und man braucht auch den Blick von außen auf ein Werk, der mit einem durch das Werk geht und Dinge rausfiltert, die man selber nicht sieht. Und die Hilfe von anderen ist natürlich wieder an Finanzen gekoppelt. Denn ich kann niemanden bitten, dass er mit mir tagelang, wochenlang, monatelang mein frühes malerisches Werk durchschaut und dokumentiert, ohne jemand dafür zu entlohnen. Und da ist man wieder an einem Punkt, wo man quasi handlungsunfähig ist. Ich kann immer nur ein Stückchenweise was machen. Und es kommt noch ein Aspekt dazu, den ich auch übrigens mit meinem Freund, den ich vorhin zitiert hatte, oft diskutiere. Ja, das ist ja das alte Werk. Man lebt aber weiter. Man hat neue Ideen. Man möchte was Neues machen. Ich will eine neue Videoarbeit machen. Die andere ist noch nicht fertig. Mein Archiv weiterzuführen. Wo nehme ich die Zeit her? Die Energie? Ja, noch einen Vorlass zu regeln. Ich glaube, da ist eigentlich jeder Künstler, Künstlerin komplett überfordert.
Ich wollte jetzt nochmal vertiefen, was könnte dich unterstützen? Ist es jetzt Geld im Sinne von Anträgen stellen oder was wäre etwas, wo du sagst, damit wäre mir jetzt gut geholfen?
Ein Aspekt ist sicherlich das Geld, dass ich sozusagen Assistent, Assistentin beschäftigen könnte, mit mir ein Werkverzeichnis zu erstellen. Das gibt es nämlich nicht. Es gibt für das Archiv 1.30 die Datenbank, aber dieses frühe Werk ist in der Form nicht erfasst. Und dazu bräuchte ich Unterstützung.
Würdest du dein Wissen weitergeben für Kolleginnen, die sich auch dem Vorhaben stellen? Also gäbe es da eine Vorstellung von dir, dass du da auch ein gewisses Sendungsbewusstsein vielleicht entwickeln könntest?
Ich glaube, ich muss das im Moment verneinen, weil ich dafür überhaupt keine Zeit habe. Aber ich sehe sozusagen das Interview jetzt mit euch in dem Sinne, dass ich Erfahrungen weitergebe und dass ihr ja, die ihr euch beide um Vor- und Nachlässe kümmert, Informationen sammelt, Lebenssituationen sammelt, woraus ablesbar ist, wie kann man Künstler, Künstlerinnen unterstützen.
Ich wollte dich nochmal fragen, Monika, gibt es da von deiner Seite her ein Bedürfnis, dich über diese Thematik auch mit anderen auszutauschen und zu vernetzen?
Im Moment eigentlich nicht. Denn es ist schon eine Lebensaufgabe, mich nochmal mit meinem Werk auseinanderzusetzen. Ich wüsste nicht, wo ich da ansetzen sollte.
Okay, das war jetzt vielleicht das Schlusswort. Ich bedanke mich für deine Zeit und dein Engagement, uns das alles wissen zu lassen, was du dir erarbeitet hast. Und ja, wir wünschen dir alles Gute und wir bleiben bestimmt in Kontakt.
Vielen Dank für dieses Interview.
Ja, danke euch beiden, dass ihr euch auf meinen Berg eingelassen habt.